Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit dem Schriftsteller Arno Kamenisch, Gastgeberin ist Hanne Kulessa. Arno Kamenisch, Sie wurden 1978 in Tavanasa geboren und dieser Ortsname klingt so exotisch, dass wir zuerst über die Geografie sprechen sollten, damit man eine Vorstellung von der Gegend, von dem Ort hat. Denn diese Landschaft, die Berge, das Dorf, die spielen in Ihren Büchern ja doch eine große Rolle. Tavanasa, das könnte irgendwo in Afrika liegen, tut es aber nicht. Es ist ein Ort in der Schweiz, so viel weiß ich immerhin. Sagen Sie uns bitte genau, wo Tavanasa liegt.
Ja, Tavanasa, das liegt in Graubünden. Und Graubünden ist dort, wo das Automobil ist, 1925 zugelassen wurde, nach 10 Volksabstimmungen. Davor musste man den Motor auf der Kantonsgrenze abschalten, die Pferde vorne her spannen und sich durch den Kanton ziehen lassen. Das ist Graubünden und in Graubünden liegt Tavanasa. Das ist wirklich eine Bergwelt da.
Wie hoch liegt Tavanasa?
Ja, Tavanasa liegt nicht so hoch, weil das liegt eigentlich im Schattenloch. Man hat da über mehrere Monate im Winter Schatten. Es liegt auf 800, aber die meisten Dörfer sind so auf 1000, 1100.
Also Tavanasa liegt im Kanton Graubünden und in diesem Kanton spricht man 3 Sprachen. Deutsch oder Schweizerdeutsch, Rätoromanisch und Italienisch. Arno Kamenisch, wie sind Sie aufgewachsen? Zweisprachig oder dreisprachig?
Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Also in der Familie haben wir Rätoromanisch geredet. Heute auch mit meiner Familie, mit den Freunden rede ich oft Romanisch. Aber sobald man dann auf dem Dorfplatz ist, wird auch Deutsch geredet. Es gibt Leute im Dorf, die reden nicht Romanisch oder das Deutsch ist so präsent, dass man zweisprachig aufwächst. Und ich bin dazu noch ein Fernsehkind. Der Fernseher lief immer. So, da bekommt man vieles mit.
Statt auf die schönen Berge zu gucken, haben Sie in den Fernseher hineingeguckt?
Ja, ja, das war für uns das Exotische, nicht die Berge.
Wie viele Sprachen sprechen Sie denn? Ich bin sicher, dass Sie mehr sprechen als 2 Sprachen.
Ja, wir sagen in der Schweiz, das Schweizerdeutsch ist eine eigenständige Sprache und wenn ich die dazu zähle, sind es 7, ja. Ja, eben Romanisch und Deutsch, dann Französisch, Italienisch, Spanisch, Englisch und Schweizerdeutsch.
In all diesen Sprachen könnten Sie auch schreiben?
Schreiben, ja, je nachdem, aber nicht literarisch. Das kann ich nur auf Deutsch und Rätoromanisch, aber eine gute Konversation halten, das geht schon.
Arno Kamenisch, Sie haben 3 Bücher veröffentlicht. Das erste ist nur auf Rätoromanisch erschienen. Das zweite, Setzner, ist zweisprachig, nämlich Rätoromanisch und Deutsch herausgekommen. Und das dritte, Hinter dem Bahnhof, ist, ja, wie soll ich das sagen, weder das eine noch das andere. Was ist das für eine Sprache, in der Sie diese wunderbaren Geschichten aus einem Schweizer Bergdorf erzählen?
Ja, das ist auf Deutsch geschrieben. Ist einfach romanisch eingefärbt. Letztendlich, ich sage immer, meine Bücher sind auch Bücher über die Sprache immer. Und das ist für mich wie eine Reflexion auf die Sprache. Also würde man den Text nehmen, der Deutsch geschrieben ist, und man würde den umkehren, wie bei Fotografie, das Negative nehmen, hätte man den romanischen Text mit den Lehnwörtern aus dem Deutschen. Das ist wie eine Reflexion darauf, wie durchsetzt ist das Rätoromanisch eigentlich schon vom Deutschen. Und das ist eigentlich auch mein Gebiet, mein Forschungsgebiet in diesem Sinne. Mich interessiert, wohin wandelt die Sprache, wohin entwickelt sie sich. Das ist natürlich interessant, wenn man vom Romanischen redet. Das ist eine Sprache, die ungefähr noch 50.000 Leute reden, die sehr viele Einflüsse hat von anderen Sprachen. Ist natürlich interessant, wohin wandelt die. Also ich bin nicht jemand, der festhält an dem ganzen Pathos, Sterben der Sprache und überhaupt. Ich frage mich, was ist da, was kann ich damit machen? Und Ja, wie will ich das ausschöpfen, was da ist? Was für Register habe ich, wenn ich schreibe? Also wenn wir von hinter dem Bahnhof reden, vom Buch, das auf Deutsch geschrieben ist, dann war für mich eine Frage, wie färbe ich den Text so ein, dass man auch sagen könnte, ja, das spielt dort. Die Spracharbeit schlägt sich auf den Inhalt nieder.
Aber es ist schon eine Art Kunstsprache, die Sie da erfunden haben.
Ja, oder es ist eine Sprache, die auch mit dem Spiel, mit dem Sound spielt aus dieser Gegend. Das sind wie die Stimmen, die ich im Ohr habe. Wenn ich schreibe, dann passiert das oft übers Ohr. Und da spiele ich damit, ja.
Wir reden etwas später noch ausführlicher über das Buch hinter dem Bahnhof. Ich habe ja jetzt auch nur eine zarte Andeutung gemacht, wie verzaubert ich von diesen wunderbaren Geschichten bin. Zuerst noch ein paar allgemeine Informationen zu Ihrem Leben, zu Ihrem Schreiben. Sie haben am Schweizer Literaturinstitut in Biel studiert und dort auch vor gar nicht so langer Zeit das Studium abgeschlossen. Wie sieht das Literaturstudium dort aus und was für einen Abschluss bekommt man dort?
Man macht einen Bachelor-Abschluss. Man hat die Möglichkeit, einen Master zu machen auch. Ich habe nur die 3 Jahre Bachelor gemacht.
Was lernen Sie? Was haben Sie dort gelernt?
Vieles habe ich gelernt. Ich hatte vor allem 2 sehr wichtige Begegnungen am Literaturinstitut. Das war einerseits mit meinem Verleger Urs Engler. Wir haben uns auch kennengelernt. Und die zweite Begegnung war mit Beat Sterchi. Beat Sterchi war mein Mentor am Institut.
Schweizer Autor.
Und das war für mich auch das Wichtigste in dem Sinn, das Mentorat. Es gibt wie vier Grundpfeiler im Studium sozusagen. Und eines davon ist eben das Mentorat. Man schreibt an den eigenen Projekten und wird begleitet von einem Autoren, der arriviert ist. Und da für mich war das ein Glücksfall, dass ich mit Beat Sterchi arbeiten durfte, denn er hat wie verstanden, mich zu nehmen in dem Sinn und mir auch den nötigen Widerstand zu leisten.
Es ist dann kein literaturwissenschaftliches Studium, sondern es geht um das Schreiben.
Ja, das Literaturinstitut ist Teil von der Kunsthochschule von Bern und es geht wirklich um das literarische Schreiben. Es gibt ein Modul, das ist dann Theorie. Aber Theorie ist im Vergleich das ist nicht viel, das man dann wirklich hat. Es geht wirklich ums Schreiben. Und man trifft da eben arrivierte Autorinnen oder man hat Studenten, die in der gleichen Situation sind wie ich. Ich habe da verschiedene Möglichkeiten, mich auszutauschen.
Sie haben ja schon 2005 einen Roman veröffentlicht, auf Rätoromanisch. Den Titel kann ich nicht nennen. Diesen Roman gibt es nicht auf Deutsch, aber Sie können den Titel nennen, dann hören wir gleich die Sprache.
Ja, auf Romanisch heißt das Ernesto et autres Manzinis. Auf Deutsch würde das heißen Ernesto und andere Lügen. Ja, das habe ich einfach mal geschrieben. Ich glaube, es ist auch relativ wild geworden. Dann.
Ich kann es nicht überprüfen. Warum ist denn der Roman nicht auf Deutsch erschienen?
Ja, der musste wie auf Romanisch sein. Es spielt auch viel mit den Sprachen, mit den Klängen, mit der Mehrsprachigkeit. Und das war nie eine Frage für mich, dieses Buch zu übersetzen oder neu zu schreiben auf Deutsch. Das ist einfach Romanisch und basta.
Hanno Kamenisch, Ihre anderen beiden Bücher hatte ich genannt, Setz näher und Hinter dem Bahnhof. Sie haben aber auch Gedichte geschrieben. Sie schreiben Texte für die Bühne, für den Rundfunk. Und im letzten Jahr 2010 ist ein ganzer Preisregen auf Sie niedergeprasselt, muss man sagen. Hauptsächlich für das Buch Setz näher. Sie haben den Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank erhalten, den Berner Literaturpreis, den Förderpreis des Kantons Graubünden und den Rätoromanischen Literaturpreis Prämie Termbell. Davor, also vor 2010, gab es auch schon Preise, aber ich lasse es jetzt mit den genannten genug sein. Setz näher ist in mehrere Sprachen übersetzt worden, unter anderem ins Französische, Italienische und Rumänische. Und es war in Dramatisierungen auf der Bühne zu sehen. Das ist ein riesiger Erfolg für einen jungen Autor, aber der Erfolg ist doch begrenzt auf die Schweiz. Wie empfinden Sie das? Ist es eine Eingrenzung? Gibt es ein Bedürfnis, diese Grenzen zu sprengen, zu erweitern, also den gesamten deutschsprachigen Raum zu erobern?
Ja, wenn ich schreibe, ich frage mich nicht, für wen schreibe ich. Für mich ist wichtig, bei mir selber zu bleiben, bei sich bleiben, das machen, was man zu tun hat. Und wenn es hinhaut, wenn es klappt, ist schön. Auch mit den Preisen ist ja schön, wenn das passiert. Aber man zielt ja nicht darauf ab und das machen, was man kann vielleicht. Und je nachdem, früher oder später, erreicht man ein größeres Publikum, kann gut sein.
In beiden Büchern, in Setzner und Hinter dem Bahnhof, sind extrem kleine Welten beschrieben. Und ja, das, wo eigentlich alle in die große Welt hinaus wollen. Setzner, das können Sie jetzt wieder viel besser erklären als ich, ist der Name eines Berges, der wo genau liegt?
Der liegt mitten in der Surselva, das ist dem Sprachgebiet, romanischen Sprachgebiet, wo ich herkomme. Und das ist eigentlich der Schweinehirt unter den Bergen. Da übersetzt würde man sagen der Schwarzberg, aber der hat nicht mal einen deutschen Namen. Der größte in der Region wäre der Tödi, kommt von dort, weil da die Leute regelmäßig runtergestürzt sind. So seht's näher, ja, das spielt eigentlich auch auf den Inhalt drauf an, es geht um Ordnungen, um Macht und Unmacht, um Größenverhältnisse, die ich vielleicht auch verschiebe im Text. So, das passt schon, dass der Schweinehirt der Berge den Titel gibt für das Buch.
Das Buch erzählt ja in Prosa-Miniaturen von vier Männern, jetzt kommt wieder der Schweinehirt, einem Zen, einem zu Zen und ja eben einem Kuh und einem Schweinehirten. Ein Sommerarbeit auf der Alm, oder sagt man Alp?
Bei uns sagt man Alp.
Ja. Alp, also ein Sommer auf der Alp mit Rindern, Kühen, Schweinen, Hunden, mit Besuchern von Touristen und Künstlern, dem Pfarrer, dem Arzt, dem Bauern. Ganz viele schöne Beobachtungen und Geschichten. Wenn man dieses Leben, Arno Kamenisch, so genau schildert, einen solchen Blick hat für den Alltag, für die Arbeit, für die komischen Situationen, dann muss man, denke ich, das selbst erlebt haben. Haben Sie einen Sommer auf der Alm, also auf der Alp, als Kuh oder Schweinehirt oder Zusehen verbracht?
Ja, ich habe vier Sommer auf einer Alp verbracht.
Vier.
Aber da war ich ja 8, 9, 10 Jahre alt. Und das, ich glaube, ich gehöre zu den Letzten in dieser Tradition, dass nicht, weil man gehen wollte, sondern es gehörte sich, dass man die Sommer auf der Alp verbrachte. Und mein Vater meinte ja, das tut euch nur gut. So habe ich eben vier Sommer da verbracht und kenne deswegen das Metier sehr, sehr gut und weiß auch, wie es sich anfühlt, da eben um 4 aufzustehen. Und dann wird halt gearbeitet. Und das sind lange Sommer. Bei Schnee und Sonnenschein. Das macht dann keinen Unterschied.
Ich hätte Sie so gerne als Schweine- oder Kuhhirten da oben gesehen. Das haben Sie nicht gemacht. Sie haben das als Kind erlebt.
Ja, aber gearbeitet. Also man geht mit den Kühen, man füttert die Schweine. All das, man arbeitet da. Jetzt im Buch ist sehr klar geordnet, wer macht was. In dem Sinn, das ist auch überhoben. Die Überhebung ist ein Mittel, das ich gerne anwende. Aber eigentlich könnte man sagen, ich war der Jüngste, also würde auf mich die Rolle des Schweinehirten zutreffen, eigentlich.
Arno Kamenisch, lassen Sie uns an dieser Stelle jetzt doch einen Alpabgang machen und uns der Musik zuwenden, die Sie mitgebracht haben. Eine CD mit Liedern in rätoromanischer Sprache. Und für eines dieser Lieder haben Sie den Text geschrieben. Und alles Weitere müssen Sie jetzt erzählen.
Wenn ich die Musik von Corinne Cochelles, die Interpretin, höre, da habe ich immer das Gefühl, sie steht auf einem Berg und singt über die Täler hinaus. Hat so einen wunderschönen Weitblick. Und ich glaube, wenn man lange in den Bergen drin ist, dann braucht es manchmal die Momente, wo man hochgeht auf die Berge und drüber schaut und sieht, dass hinter dieser großen, mächtigen Grenze auch noch was anderes ist. Dass die Welt nicht aufhört mit der Berggrenze sozusagen. Wenn ich die Musik von Corinne Cochelles höre, dann habe ich das Gefühl, ja, das hat so einen wunderschönen Weitblick. Sie hat auch jahrelang im Ausland gelebt, ist jetzt vor allem wieder im Tal und lebt dort. Ist auch Schauspielerin, hat lange unter Machtaler gespielt. Und ja, ich finde sie eine faszinierende Persönlichkeit auch.
Und Sie haben das Lied direkt für Sie geschrieben? Also für Corinne Cochelles?
Ja, es war wie, sie hat Texte gesucht von romanischen Poeten führen für diese CD. Und ich habe dann diesen Text wirklich für diese CD geschrieben.
Bevor wir das jetzt hören, sagen Sie uns doch ein bisschen was über den Inhalt.
Ah, das ist halt immer so eine Sache. Das Lied heißt Mincheton. Und Mincheton heißt manchmal. Und das geht da wie bei allen Texten von mir vermutlich. Es ist immer eine Ambivalenz da. Einerseits eine Faszination, vielleicht. Es ist immer verbunden auch mit der Gegend, für die Gegend. Und andererseits eben auch das sich distanzieren davon, also das Hin- und Hergerissensein. Darum geht es eigentlich auch in diesem Lied.
Wir hören jetzt einen Ausschnitt. Wir können nicht das ganze Lied hören, es ist wirklich lang. Aber ich glaube, man kriegt auch da schon ein ganz gutes Gefühl dafür. Verstehen tun wir so und so nichts. Ich denke, die meisten Hörer nicht. Also.
Mincheton, Siemiel, das steile ist Jahres im Mars. Mincheton, ein Quirl, wenn Tira, alles Bars. Mincheton, Temmel, da desser Persulse Wands. Mincheton, Anflöl, mein Metz, ein Vision, Seppelar. Mincheton în golul fărbunze sentiment.
Das war Corinne Koschellas mit einem Lied in rätoromanischer Sprache. Der Text stammt von dem Schriftsteller Arno Kamenisch, der heute zu Gast ist in HR2 Kultur Doppelkopf. Mit dabei als Gastgeberin Hanne Kulessa. Arno Kamenisch, Ihr Buch Setznäher ist zweisprachig erschienen. Die romanische Sprache, das haben wir jetzt gerade gehört, ist nicht leicht zu verstehen. Wenn ich in dem Buch auf die linke Seite schaue, also auf das Rätoromanische, kann ich eigentlich kaum ein Wort identifizieren. Ich habe aber in Ihrem Buch Hinter dem Bahnhof, das, wie Sie sagen, auf Deutsch geschrieben ist, aber doch eine, für mich zumindest eine starke romanische Färbung auch hat, fast jedes Wort, fast jede Wendung verstanden. Manchmal einfach durch lautes Lesen. Ich würde gerne ein kleines Stück aus diesem Buch von Ihnen hören, laut gelesen, damit man einen Eindruck von dieser ganz eigenen Poesie, von dieser schönen Sprache bekommt. Es ist ein Kind, das in diesem Buch erzählt, ein kleiner Junge, der noch nicht lesen, aber sehr genau beobachten kann. Er stromert mit seinem etwas älteren Bruder durch das Bergdorf, das aus 25 Häusern besteht. Das haben die beiden protokollarisch festgehalten und diese Häuser sind nie verschlossen. Man kennt sich natürlich in diesem kleinen Dorf oder ist miteinander verwandt. Diese kindliche Perspektive kollidiert natürlich mit der Erwachsenenwelt. Kinder haben ihre eigene Logik und ihre eigene Moral. Das heißt, sie sind auf eine wunderbare Weise ohne Scham. Arno Kamenisch, ich habe mich für Frau Murt entschieden, die mit ihren Bienen Winterschlaf hält, aber dann, wenn sie wach ist, in lebensgefährlicher Weise durchs Dorf rast. Sie ist eine der 41 oder 42 Dorfbewohner. In diesem Textauszug, den Sie jetzt vortragen, kommt das Wort Tata vor. Tata ist die Großmutter, alles andere versteht man, glaube ich, auf Anhieb. Und jetzt lesen Sie bitte.
Die Frau Murt fährt einen VW Käfer. Ihr VW Käfer ist weiß und sie hat eine graue Durwelle. Die hat ihr der Alexi, der Dorfkoiffeur, gemacht mit seiner Huber. Die Frau Murt redet nicht romanisch, nur deutsch. Romanisch muss sie auch nicht können. Sie redet fast nie und so kann sie das, was sie sagt, auch auf deutsch sagen. Das versteht man im Dorf auch. Die Frau Murt hat Bienen, sie hat ihre Bienen am Dorfrand. Jeden Tag, Punkt 11:45 fährt die Frau Murt mit ihrem VW Käfer durchs Dorf. Sie fährt schnell und wenn sie kommt, müssen wir schauen, dass wir auf die Seite stehen. Die Frau Murt ist älter als die Tata, sie sieht nicht mehr so gut. Der Sitz von ihrem VW Käfer hat keine Lehne, darum beugt sie sich nach vorne beim Fahren. Da hilft auch die dicke Brille nichts, sagt die Tante. Also schaut, dass sie nicht gerade in der Straße steht, wenn er sie kommen hört. Man hört sie schon von Weitem kommen. Ihr VW Käfer ist so laut, sagt der Mechaniker, weil die Frau Murt nur im ersten Gang fährt. Punkt 11:45 stehen die Leute im Dorf ab von der Straße, weil die Frau Mut wie eine Rakete durchs Dorf fährt, um zu ihren Bienen zu kommen. Punkt 12:45 stehen die Leute wieder auf die Seite. Dann fährt die Frau Mut in die andere Richtung durchs Dorf.
Vielen Dank, Anno Kamenisch. Ich wollte jetzt einfach weiterhören, weil ich so baff, dass Sie aufgehört haben. Haben Sie denn diese Welt, diese Figuren erfunden oder haben Sie die Menschen in Ihrem Dorf? Ist Tavanasa ein Dorf oder eine Kleinstadt?
Tavanasa ist ein Dorf und natürlich, ich lehne mich an und ich schöpfe auch aus einem persönlichen Fundus. Vielleicht liegt die Kunst darin, das Ganze zu entfremden. Also man hat ein Ausgangsbild und wie wandle ich das ab, entwickle es weiter. Also ich sage immer, ein Teil ist persönlich erlebt vielleicht, gesehen, ein Teil ist überliefert und ein Teil ist dann Fantasie und daraus entsteht das Buch.
Haben sich denn in dem Dorf Tavanasa, ich denke, es würden einige gelesen haben, haben sich da ein paar wiedererkannt oder andere erkannt, die es vielleicht nicht mehr gibt, aber mal gegeben hat?
Ja, natürlich, natürlich. Meine Tante hat eine Dorfbeiz, jetzt macht sie den Bahnhof und früher hatte sie die Helvetia mit Z.
100-jährige Helvetia,
ja. Ja, und dann hat sie, ich habe mal angerufen, 2 Wochen nachdem das Buch erschien und gefragt, wie es so ging, hat sie gesagt, schick 30 Bücher ins Dorf. Und dann rief sie dann an, 2 Wochen später, wir diskutieren gerade am Stammtisch, wer ist der Otto oder wer ist dieser? Und zum Teil hat es auch Figuren, die wirklich den Übernamen tragen, den man diesen Leuten sagt, oder zum Teil sind eben fiktive Figuren. Und da ging es darum, ja, da ist eine fiktive Figur und sie fanden nicht heraus, wer könnte das sein. So, das ist auch ein großes Spiel für sie.
Aber es gab keinen, der sich empört hat.
Nein, überhaupt nicht.
Und alle glücklich, dass ihr Dorf in dieser Weise dargestellt wurde.
Ja, es war noch spannend zu sehen. Zum Beispiel, da gibt es einen Jakasep im Buch, der hat so eine Eisenwarenhandlung, ja. Und er hat mich angerufen und gesagt, er würde gerne von diesem Buch in seiner Eisenwarenhandlung verkaufen, ob ich nicht ein paar schicken könne. So, das ist wie eine gewisse Loyalität. Ja. Das ist einerseits auch etwas, was mich fasziniert an so einer fast schon geschlossenen Gesellschaft. Und dann gibt es die anderen Aspekte, es gibt auch die Abgründe, die mich genau gleich interessieren, also die Ambivalenz auch hier wiederum, das Hin- und Hergerissensein. Einerseits sind die Figuren vielleicht quer, liegen quer drin und sehr eigenwillig, aber andererseits haben die auch ihren Platz im Dorf.
Anno Kamenisch, es gibt in diesen vielen kleinen Geschichten, die Sie erzählen, alles. Leben, Geburt, Krankheit, Alter, Tod, Betrug, Liebe, Dummheit, Klugheit und so weiter. Aber vor allem gibt es durch den kindlichen Blick auf die Figuren und Situationen sehr viel Komik. Aber der erbarmungslose Blick, den das Kind ja auch hat, der wechselt nie hin zur Denunziation. Und das finde ich ganz bemerkenswert, weil es ist doch immer wieder ein liebevoller Blick auf die Figuren. Das bewirkt sich ja auch, dass die Leute glücklich sind über dieses Buch, also in dem Dorf. Sie hatten für Setznea eine neutrale, sozusagen objektive Erzählposition gewählt und für die Geschichten hinter dem Bahnhof eben diese kindliche Perspektive. Was hat Sie veranlasst, den Blickwinkel so zu verengen?
Ja, das schafft eine gewisse Nähe und vielleicht auch eine Plastizität. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ein Text sucht seine Form und seine Perspektive und ich habe den Stoff im Kopf oder das Material und irgendwann habe ich das Gefühl, doch, das könnte das sein. Ich kann auch nicht unbedingt sagen, warum habe ich was wie gewählt. Für mich stimmt es so, darum habe ich es so gemacht. Mhm. Die Sprache ist natürlich immer auch ein Grund ist bei diesem Buch. Die Einfärbung, die Romanismen schon fast im Deutschen. Das hat sich meiner Meinung nach gut geeignet in dieser Perspektive jetzt.
Und Sie halten diese Perspektive ganz konsequent ein. Und das ist ja gar nicht so einfach, diese Reduktion auf die Sichtweise eines ja nicht mal schulpflichtigen Kindes. Wie ist es bei Ihnen gewesen? Haben Sie sich beim Schreiben selbst in das Kind verwandelt?
Für mich ist es immer nur eine Annäherung, immer mit dem Bewusstsein, ja, ich kann ja nicht ganz nahe hin. Es ist eine Annäherung, eine mögliche Perspektive, aber dann gibt es auch die anderen Momente, wo mich interessiert immer auch das Filmische. Und ich glaube, das Buch hat die filmischen Elemente und die Situationen.
Aber meine Frage war die wirklich, muss man sich beim Schreiben, wenn man eine solche Perspektive einnimmt, nicht doch in so ein Kleinkind richtig hineinversetzen, um diese Perspektive durchzuhalten?
Ich weiß es nicht. Ich glaube grundsätzlich, es ist immer, man beschwört einen gewissen Zustand herauf. So wie Artmann sagte, Dichter, das ist ein Zustand. Ja, egal welche Perspektive ich schreibe, es ist eine Form der Konzentration letztendlich.
Dann kommen wir doch mal zu dem Dorfpoeten in dem Dorf. Andere Dörfer haben Idioten, Dorfidioten, aber bei Ihnen gibt es einen Dorfpoeten, der schreibt Gedichte und er erzählt dem kleinen Jungen von Antennas, also die aus dem Kopf wachsen. Und diese Antennen nehmen bestimmte Dinge wahr. Und die Menschen, die diese Antennen oder Antennas haben, erkennen sich untereinander. Ich finde, das ist ein schönes Bild für die Bestimmung zum Dichter, auch wenn ich das jetzt sehr verkürzt dargestellt habe. Gab es denn in Ihrem Leben, Arno Kamenisch, so einen Dorfpoeten, dem Sie die Anregung zum Schreiben verdanken?
Ja, auch in Tavanasa gab es... Ein Dorfpoeten, ja. Er hat mich irgendwie immer fasziniert als Mensch, dann später als literarische Figur. Ich glaube nicht, dass er da irgendwelchen Einfluss hatte. Es war mehr die Faszination. Ich habe dann erst wirklich später mal Gedichte von ihm gelesen. Aber schon sein Auftreten, wie er war, das war für mich faszinierend als Kind. Mit dem Schreiben dann, das hat schon später angefangen, mit 17, 18 vielleicht, über die Oralität wiederum, als wir da ein paar Freunde zusammensaßen, manchmal ein Bier getrunken haben, angefangen haben, vier Zeiler zu reimen, zum Stausüler Brasilien, Tupauca, Julotilio, Svinavona d'Ecuador, Adaujasco, Jesidor. Das tönt dann so immer vier Zeiler, immer mit Bier und immer mit mehr Bier. Das wurde immer lustiger auch und ein bisschen primitiver natürlich, je später es wurde. Aber ich glaube, das war meine erste literarische Form. Da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, richtig Freude an der Sprache zu haben und an der Arbeit mit Sprache. So über so heutzutage Klang, Rhythmus, das ist mir sehr wichtig. Das hat schon den Ursprung vermutlich da in dieser Zeit.
Ich würde gerne wissen, der Dorfpoet, wie er auftrat. Ich möchte mir den jetzt vorstellen können.
Ja, als Idiot, aber vermutlich immer Idiot im Sinne, was das Wort eigentlich heißt, also vom Ursprung her, ja, als sehr eigensinnig. Und das hat mich vermutlich auch fasziniert. Der war einfach... Er hat seine Sachen durchgezogen, die Leute haben den Kopf geschüttelt, jetzt kommt er wieder mit seinen Gedichten. Aber
hat
er
die laut vorgetragen?
Ja,
in der
Kneipe, am Stammtisch hat er sie hervorgeholt, seine Hornbrille aufgesetzt, hatte den Pelzmantel von seiner toten Mutter an und die Handtasche von ihr auch mit Verschluss, eine Lederhandtasche. Und er hat da, war so ein großer Mensch mit einer ungeheuerlichen Präsenz und er da mit kräftiger Stimme seine Gedichte vorgetragen. Die Leute haben den Kopf geschüttelt, sind dann rausgegangen irgendwann. Oder wenn er reinkam, hat die Tante den Kopf geschüttelt und gedacht, ja, jetzt kommt der Dichter wieder. Und das hat etwas extrem Eigenwilliges, eben Idiotisches, im positiven Sinne. Das hat mich fasziniert. Und, ja.
Also es hatte dann vielleicht doch etwas Prägendes.
Ja, der hat einfach seine Sachen durchgezogen. Der wollte Gedichte schreiben, hat das einfach gemacht, ob es jetzt ankam oder nicht. Und das ist schon etwas, was man haben muss, wenn man schreibt. Dass man einfach sich fragt, was will ich genau? Und das sehr konsequent durchzieht. Egal, ob es jetzt anerkannt wird oder nicht. Und da gibt es ja den schönen Satz von einem Kritiker, ich habe den Namen nicht präsent, der hat geschrieben, ja, man muss sich entscheiden, ob man gut leben will oder gut schreiben. Es braucht eine ungeheuerliche Konsequenz, glaube ich auch. Das ist ja ein bisschen auch wie beim Schlitten, würde man bei uns sagen. Man nimmt die Beine hoch und lässt laufen.
Aber der Dorfpoet wurde von allen in seiner Verschrobenheit, in seiner Exzentrik akzeptiert. Er gehörte dazu.
Ja.
Erzählen Sie mir doch noch ein bisschen über das Dorf Tavanasa. Ich würde gerne wissen, wie Sie da aufgewachsen sind. Jetzt weiß ich schon, Sie waren vier Sommer auf der Alp. Es gibt den Dorfpoeten, Es gab die Tante. Was für Abenteuer gab es da in diesem Bergdorf?
Vermutlich gab es da die ähnlichen Abenteuer, wie es sie vermutlich in jedem Dorf gibt. Jedes Dorf hat ja eine ähnliche Struktur, hat die eigenwilligen Charaktere. Und letztendlich als Kind, wenn man so aufwächst, ist das halt die ganze Welt, ist das. Und das reicht auch aus. Und vielleicht ist eine Stadt ja nur eine Summe aus Dörfern. Ich habe 3 Jahre in Madrid gelebt. Und als ich in Madrid war, ja, ich hatte meine 3 Kaffees, ich hatte 2 Bars und ich ging da zum Chinesen und kaufte dort ein. Und ich hatte eigentlich mein Dorf in der Stadt.
Gab es da eine Schule, eine Zwergschule, oder sind Sie in einen anderen Ort in die Schule gegangen?
Es gibt noch Danis, das gehört quasi zu Tabanasa oder umgekehrt. Danis ist größer. Und die Schule ist zusammen mit Danis, ja, aber es waren kleine Klassen. Unsere Klasse, die war riesig, die hatte 10 Schüler. Aber die Klasse von meinem Bruder, der ein Jahr älter ist, die waren zu zweit.
Anno Kamenisch, wir sprechen gleich weiter über Sie, über Ihre Arbeit. Jetzt dürfen Sie sich aber erst einmal etwas wünschen. Wishlist, Wunschliste von der amerikanischen Rockband Pearl Jam haben Sie für den Doppelkopf ausgewählt. Und das hören wir gleich. Der Titel verführt mich aber natürlich dazu, nach Ihrer Wunschliste zu fragen. Was steht denn ganz oben an auf Ihrer persönlichen Wunschliste?
Das weiß ich nicht.
Sie haben 3 Wünsche frei.
3 Wünsche, dann wäre 3 Tage Zeit und dann wüsste ich vielleicht. Schwierig. Ich behalte mir die Wünsche auf für später.
Eigentlich darf man ja auch nicht laut darüber sprechen.
Ah ja, genau.
No?
Genau.
Okay. Also, wir hören jetzt einfach die lange Wunschliste von Pearl Jam. Die Liste von Pearl Jam endet mit der Zeile: Ich wünsche, das Lied im Radio zu sein, das du nicht abstellen kannst. Diese letzte Zeile des Liedes ist aber schon geblendet, nicht von uns, sondern von Pearl Jam. Wir hätten gerne noch weiter gehört hier im Studio von HR2 Kultur Doppelkopf. Zu Gast ist der Schriftsteller Anno Kamenisch, Gastgeberin ist Hanne Kulessa. Anno Kamenisch, wir haben gerade so mal kurz über Ihre Kindheit in Tabanasa gesprochen. Wir haben nicht so viel verraten. Schule in Tabanasa, Danis heißt der Ort, der etwas größere. Da waren Sie gewesen. Aber wie sind Sie denn dann von den Bergen oder aus den Bergen in die Stadt Biel gekommen? Das würde ich doch jetzt gerne wissen.
Ja, über Umwege. Ich habe dann in Chur mich ausbilden lassen zum Grundschullehrer, bin dann gereist, ich war 2 Jahre alleine unterwegs.
3 Jahre in Madrid, haben Sie
dann
eben gesagt?
Dann nachher 3 Jahre in Madrid und von Madrid dann wirklich nach Biel. Biel, weil das Schweizerische Literaturinstitut ist in Biel. Und jetzt bin ich immer noch da und es gefällt mir, es ist gut.
Ist eine schöne Stadt?
Ja, und die Umgebung ist toll. Und ist die Robert-Walser-Stadt.
Eben, Biel ist die Robert-Walser-Stadt und er wurde dort genau 100 Jahre vor Ihnen, nämlich 1878 geboren und er ist viel in und um Biel herumgewandert. Ich weiß, dass dort in Biel auch der Schriftsteller Jörg Steiner wohnt. Er war auch schon zu Gast hier in HR2 Kultur Doppelkopf, aber mehr Schriftsteller, also Sie, Anno Kamenisch, Steiner und Walser kenne ich nicht in Biel. Wie sieht es aus mit dem literarischen Leben in Biel? Also es gibt das Literaturinstitut. Gibt es auch eine junge Autorenszene?
Durch das Literaturinstitut sind natürlich einige junge Autoren in Biel. Und einige bleiben vielleicht da, andere ziehen wieder weg. Am Literaturinstitut hat man nicht so viel Präsenzzeit. Es ist gut möglich, einfach in Bern oder in Zürich zu wohnen und da zu studieren. Das machen einige. Ich glaube, Biel hat nicht so eine junge Autorenszene. Dann würde man mehr sagen, es ist Bern, die hat eine sehr lebendige Literaturszene und vor allem auch dann Spoken-Word-Szene. Es konzentriert sich. Ich treffe mich dann vor allem mit meinen Freunden von Bern ist überall, von unserer Spoken-Word-Formation. Wir treten da zusammen auf, tauschen uns aus, übersetzen vielleicht von einer Mundart in die andere, von einer Sprache in die andere und experimentieren auch damit auf der Bühne. Das ist vielleicht der Austausch, aber das Schreiben an sich ist ja etwas sehr Einsames. Also mein Alltag in Biel ist wirklich so, dass ich da in meinem Atelier bin und schreibe.
Dann machen wir es jetzt mal eine Nummer größer. Der Schweizer Schriftsteller Gottfried Keller hat einmal in einem Brief, und zwar 1841, geschrieben, ich zitiere: Das Einzige, was mir Angst macht, ist die Furcht, ein gemeines und verdorbenes Subjekt zu werden. Und ich muss mich ungeheuer anstrengen, bei dem immerwährenden Peche dies zu verhüten. Und nur durch gute Lektüre habe ich mich bisher noch solid gehalten. Zitat Ende. Für mich stecken in diesem Zitat zwei Fragen. Die erste: Kann Literatur, kann das Lesen helfen, den Alltag zu bestehen? Hilft es irgendwie dabei, ein guter Mensch zu sein?
Ja, das Lesen ist ein wesentlicher Bestandteil, wenn man schreibt. Ja, es versteht sich von selbst, dass man sich mit der Literaturgeschichte auseinandersetzt, dass man weiß, was wurde geschrieben, was wird heutzutage geschrieben. Und
das ist das eine, die Wahrnehmung der gegenwärtigen Literatur. Aber bei Keller kommt ja, also er klammert sich an die Literatur, weil sie ihm hilft, eben nicht ein verdorbenes Subjekt zu werden. Also sie rettet ihn auch ein bisschen aus den Abgründen.
Ja, Literatur, also für mich persönlich, gibt mir schon einen Halt. Und ich werde auch zappelig, wenn ich nicht schreibe. Ich werde ungeduldig und Schreiben beruhigt mich auch. Es ist wie, ich schreibe auch für mich natürlich. Ja, das Schreiben an sich, das, für mich ist das wirklich ein Bedürfnis. Ich habe das Gefühl, ich brauche das. Und das ist
das Schreiben. Wir reden ja jetzt gar nicht vom Schreiben, sondern vom Lesen. Ob es hilft, den Alltag zu bestehen.
Das Lesen, ich weiß nicht, ob es hilft. Vermutlich schon. Das Schreiben nimmt an anderen Stellen Wert ein, aber das Lesen ist Teil davon, ja. Ist vielleicht ein bisschen nach hinten versetzt.
Dann komme ich zur zweiten Frage, die für mich in dem Keller-Zitat steckt. Sie leben als freier Schriftsteller, Arno Kamenisch, und das geht jetzt nämlich an sehr gut. Sie wurden in der Presse viel gelobt. Sie haben im letzten Jahr viele Preise erhalten. Ich hatte sie vorhin erwähnt. Aber was ist, wenn die Aufmerksamkeit nachlässt? Das ist ja, der Literaturbetrieb ist ja auch sehr launisch. Und wir haben auch eine Veränderung, doch weg vom Lesen. Haben Sie eine Alternative zum freien Schriftsteller, berufsmäßig jetzt?
Eine Alternative findet man immer. Die Frage ist für mich schon, was will ich jetzt und was investiere ich, damit das auch aufgeht. Man kann es natürlich nicht erzwingen, aber da hart dafür arbeiten. Ja, man verzichtet vielleicht auf einige Sachen auf viele Sachen, um das machen zu können, was ich jetzt mache. Es kann schnell passieren, dass man nicht mehr so wahrgenommen wird. Das ist vielleicht einfach so, aber es geht darum, das jetzt hart weiterzuarbeiten. Ich stehe ganz am Anfang und mich immer bewusst zu werden, was ich will, wie ich das vielleicht erreichen kann und wie das weitergehen könnte. Vielleicht muss ich mir auch irgendwann sagen, ja, ich habe mir was vorgemacht, aber wirklich sich ganz reingeben, riskieren, dann kann es auch hinhauen. Oder eben auch nicht. Es ist immer so flatterhaft, man weiß nicht, was hinführt. Vor der Arbeit habe ich keine Scheu. Vielleicht kommt es mir zugute, dass ich in der Kindheit, die Arbeit, die war sehr etwas Übliches. Man hat nach der Schule oftmals auch den Großvater geholfen in der Werkstatt. Also die Haltung, die man hat zur Arbeit, kommt einem vielleicht zugute, je nachdem. Jetzt auch in dieser Phase, denn ich habe keinen Chef, der da wartet, bis ich komme, sondern ich stehe auf und arbeite. Und wenn ich liegen bleibe, interessiert das keine Sau.
Sie haben eben gesagt, Sie haben ja auch eine Ausbildung gemacht zum Grundschullehrer. Könnten Sie darauf, wenn es hart auf hart käme, zurückgreifen?
Ja, da könnte ich jederzeit darauf zurückgreifen.
Also es ist schon auch eine kleine Sicherung im Hintergrund, oder?
Ja.
Wenn Sie es vielleicht nicht wollen, aber es ist doch ein ganz gutes Gefühl, man könnte.
Man könnte, ja. Und man könnte noch vieles. Ich glaube, da auch mit dem Abschluss am Literaturinstitut sind andere Sachen möglich. Es gibt Leute, die wandern in andere Gebiete ab. Es bestehen immer Möglichkeiten.
Anno Kamensch, jetzt muss ich doch nochmal zurückkommen auf Ihren Bieler Schriftstellerkollegen Robert Walser. Der hat einmal zu Karl Selig, seinem Wandergenossen, auf einem Spaziergang gesagt: Ohne Abgründe bleibt jeder Künstler nur etwas Halbes, ein geruchloses Treibhausgewächs. Das müsste Ihnen eigentlich sehr liegen. Über Walsers Abgründe wissen wir einiges oder zumindest ein bisschen. Sehen Sie Abgründe in Ihrer eigenen Existenz?
Ja, natürlich. Ja, man fragt sich schon, warum soll man etwas wählen, das einem das Leben vielleicht mehr erschwert, das Schreiben, das etwas da, das einem antreibt, doch diesen Weg zu gehen. Und vermutlich sind es gerade die Abgründe, die einem immer vorwärts treiben und die irgendwo sitzen und es ist etwas, das brennt. Ja, es hat da genügend Abgründe, doch.
Vielleicht ist es jetzt so wie mit den Wünschen. Ich versuch's trotzdem. Können Sie so einen Abgrund oder die Abgründe näher beschreiben?
Ah, das versuche ich halt schon in den Büchern von der ersten Seite an bis zuletzt. Die Texte kreisen um Fragen, die man hat, die natürlich verbunden sind mit den Abgründen, die man glaubt zu sehen oder die man bei sich selber erkennt. Und mit jedem Text nähert man sich vielleicht einer möglichen Antwort auf diese Abgründe. So zu benennen, das kann ich nicht. Nein, geht nicht.
Dann kommen wir jetzt so langsam zum Ende unseres Gesprächs in HR2 Kultur Doppelkopf. Vielleicht habe ich noch Chancen, etwas zu erfahren über neue Projekte. Ich hoffe, Sie arbeiten an einem neuen Buch oder an neuen Büchern. Verraten Sie, was Sie arbeiten, an was Sie arbeiten?
Ja, im besten Fall erscheint nächstes Jahr ein drittes Buch. Ich nenne das mal eine Trilogie, das ist näher hinter dem Bahnhof und dann gehört ein drittes Buch dazu. Ich arbeite daran jetzt. Ich arbeite daran. Ob es mir dann gelingt, weiß ich nicht, hat der Schweizer Schriftsteller Lukas Berfuss mal so schön gesagt. Vermutlich sei gerade das Scheitern, das die Kunst produziere. Man habe etwas vor Augen, ja, dahin will ich, und man kommt nicht ganz daran hin. Dazwischen entsteht so ein Graubereich, das Scheitern sozusagen, und vielleicht gerade das Scheitern, nicht ganz dorthin kommen, zu gelangen, wie man will, vielleicht gerade das, was die Kunst produziere.
Sie werden nicht scheitern mit dem neuen Buch, ich freue mich darauf.
Ich hoffe nicht, ja.
Anno Kamensch, wir hören noch eine Musik. Sie haben ein Stück von Rodrigo und Gabriella ausgewählt. Was ist das für ein Duo? Was ist das für eine Musik?
Was mich fasziniert an dieser Musik ist, ich kann sie hören, aber wenn ich die zwei spielen sehe, dann ist das nochmals was ganz anderes. Es ist wie, da kommen neue Aspekte dazu. Sie haben eine wunderbare Präsenz. Ich denke, wenn ich einen Autoren, eine Autorin lesen sehe, dann ist das auch etwas, das wichtig ist. Und was passiert da, wenn ich einen Text lese, wenn ich jemanden auf der Bühne seinen Text lesen höre? Das ist vielleicht das, was mich fasziniert an den zwei Musikern jetzt.
Das Stück, das wir hören, ist das Titelstück 11:11 oder 11:11. Es ist Pink Floyd gewidmet, das hört man auch, finde ich. Zuvor meinen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich warte, wie gesagt, auf Ihr neues Buch. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal auf den Verlag Urs Engeler verweisen, bei dem Sets näher und hinter dem Bahnhof herausgekommen sind. Ich verweise auch auf Ihre Website Arno Kamensch, www.arnokamensch.ch. Gastgeberin heute in HR2 Kultur Doppelkopf war Hanne Kulessa.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.